Einen schönen guten Morgen zum heutigen Terrassentalk, der diesmal in der Salzburg-Kulisse stattfindet, aufgrund des kalten Wetters. Heute geht es um die drei Schwestern von Peter Oetwösch, die letzte Opernpremiere der heurigen Salzburger Festspiele, eine Oper nach dem Drama von Anton Tschechow, den drei Schwestern. Zu Gast heute hier die beiden Künstler Jewgeni Titow, der die Regie überhat, und Maxim Pascal für die musikalische Leitung zuständig. Wir werden gleich in der nächsten Stunde mehr über das Stück hören. Zuerst vielleicht noch ein paar Worte zu Peter Oetwösch. Er gilt als einer der wichtigsten Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts, hat 11 Opern komponiert und seine erste Oper, Drei Schwestern, ist bis heute im Repertoire. Sehr ungewöhnlich eigentlich für eine so späte Oper, also späte Oper des 20. Jahrhunderts. Pardon. In den drei Schwestern, die wahrscheinlich alle kennen, geht es um ein Leben voll unerfüllter Träume, Wünsche und eine große Sehnsucht, die sich durchs ganze Stück trägt. Peter Oetwösch hat daraus etwas ganz Besonderes gemacht, das wird uns Jewgeni Titow dann noch erzählen. Und jetzt, die beiden Herren hier sind natürlich allen bekannt, trotzdem ein paar Worte auch zu ihnen. Jewgeni Titow hat 2019 den Salzburger Festspielen sehr geholfen. Er ist damals eingesprungen für die Regie für Sommergäste von Maxim Gorki auf der Pernerinsel. Er selbst kommt eigentlich aus dem Schauspiel und mittlerweile gilt er als einer der Musiktheaterregisseure mit einem unglaublich großen Bandbreite an Werken, sei es jetzt von den Zeiten von Barockoper bis zur Moderne und auch von den Stoffen. Also das ist eigentlich auch selten unter den heutigen Regisseurinnen und Regisseuren, dass sie so vielfältig sich den Stoffen widmen. Demnächst steht bei ihm auch sein Debüt an der Opera Comique in Paris und am Royal Opera House in Covent Garden an. Und viele erinnern sich vielleicht auch noch an den letzten großen Erfolg, die Jolanta an der Wiener Staatsoper. Und neben ihm Maxim Pascal. Maxim Pascal ist hier in Salzburg auch kein Unbekannter. Wenn man ganz weit zurückgeht, er war hier auch einmal, hat den Young Conductors Award gewonnen. Das war 2014, also schon über 10 Jahre her. Und mittlerweile hat er auch eine tolle Karriere gemacht. Er hat selbst ein Orchester gegründet, Le Balcon. War hier 2023 mit der Greek Passion von Bohuslav Martinu. Und gilt als eigentlich ein renommierter Experte für Musik des 20. Jahrhunderts. Hat an der Mailänder Scala von Salvatore Scharino eine Uraufführung geleitet und auch von Peter Oetwösch Sleeplessness an der Berliner Staatsoper und am Grand Théâtre de Genève. So, aber jetzt genug gesprochen. Ich möchte jetzt gerne das Wort an die beiden Beteiligten an dieser neuen Produktion, die wirklich sehr, sehr Tolles erwarten lässt, das Wort übergeben. Jewgeni Titow, wenn man sich das Werk ansieht von Peter Oetwösch, Die drei Schwestern, es ist ein Stück nach Tschechows Werk, aber die Struktur ist eine völlig andere.
Guten Morgen. Ein bisschen komisch, in Mikrofon zu sprechen, weil man hört sich so irgendwie vergrößert. Das ist komisch. Ich bin gewöhnt, große Räume zu mit der Stimme bis zu Ende zu erfüllen. Ja, genau, die Struktur bei Tschechow ist es, die Oper ist so, natürlich, es gibt so ein klares Beginn und einen Verlauf und während des Stückes geht eine Zeit und hat auch so eine Entwicklung, so viel passiert. Bei Oetwösch, der bietet so eine Struktur. Ich habe mal gelesen, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich weiß nicht, welche Wissenschaftler, aber er hat gesagt, wie Erinnerung funktioniert. Beim ersten Mal erinnern wir uns an Geschehen. Beim zweiten Mal erinnern wir uns an Erinnerung, was wir hatten. Und beim dritten Mal erinnern wir uns an Erinnerung vom Erinnerung. Und hier ist auch so eine Mischung, was Oetwösch macht. Er fängt mit Epilog an. Im Prolog, es kommen alle letzte Worte im Stück, was auch sehr ungewöhnlich, was mich denken lässt, dass vielleicht die Geschichte ist schon stattgefunden, weil wir erinnern uns an das Leben, an dem, was das war. Und das ist eine Mischung aus verschiedenen Szenen, auch chronologisch sehr, sehr gemischt. Es
das kommen die Szenen aus dem dritten Akt, dann kommt die Szene aus dem ersten Akt im ganz in letzte Sequenz. So ist es alles so wie ein, wenn man sagt, das war mal eine Spiegel der Realität gespiegelt und dann ist er auf dem Boden gefallen, auf 1000 Splitter gesplittet und in jedem einzelnen Teil sieht man irgendwas, sieht man einen Teil von Realität, aber man weiß nicht, es stimmt, aber es stimmt nicht zusammen. Und so eine Mosaik, so eine Fläche, die man sagen kann, ist das alles ein Traum, ist das alles, war schon, wird das schon sein, ist das ein Wunsch davon, ist das ein, es ist eine Mischung von verschiedenen Sachen, weil wir auch, wenn wir an unser Leben denken, oder also zumindest ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, bei mir ist so, man erinnert sich nicht an alles, man erinnert an bestimmte Sachen, man sagt so, da bin ich eingestiegen ins Haus und dann war ich am Tisch schon Interview, also dazwischen speichert man nicht. Und offensichtlich nimmt er diese Teile, die für drei verschiedenen Charaktere, für Irina, Andrei und Mascha, dass die diese verschiedenen Aspekte oder verschiedene Sachen, Szenen, Sätze, Gefühle, und das mischt ja alles zusammen, dass, ich glaube, für Zuschauer es kann eine Herausforderung sein, wenn man das Stück nicht so ganz kennt und sagt, ach, ich weiß jetzt ganz genau, dass jetzt eigentlich die Szene aus dem dritten Akt kommt oder das ist der Andrei und Natascha hat schon einen Liebhaber, weil im Stück hat alles so eine Entwicklung. Aber es ist wahnsinnig spannend und mir macht das sehr großen Spaß und ich sage das, glaube ich, schon zum dritten Mal, ich bin sehr glücklich momentan, weil es ist eine tolle Arbeit und es ist eine tolle Begegnung, weil natürlich, man kennt das Stück, weil ich Russe bin, ich habe das natürlich gelesen, ich habe das mehrmals gesehen, aber Musik vom Ötvös öffnet ganz andere Räume. Und das ist toll, sich sozusagen jeden Tag auch bei Proben erfassen und sagen so, Wahnsinn, und so geht das. So, sehr spannend.
Sehr gut, das war ein erster Einblick in das Werk. Jetzt würde ich ganz gerne Maxim Pascal auch fragen, weil er hat Peter Ötvös sehr, sehr gut gekannt. Peter Ötvös, der ja Dirigent und Komponist war und von beiden Seiten gab es da auch einen interessanten und sehr intensiven Austausch mit Maxim Pascal. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, auch wie die Zusammenarbeit mit ihm war.
Guten Morgen. So I met Peter in 2013, maybe, if I remember well, when I conducted in Paris his opera Le Balcon by the theater work from the theater work by Jean Genet, and I was preparing this opera. And I wrote him in the idea to come to his house in Hungary to meet him and to present what I was preparing for this opera Le Balcon. And I went with Alphonse Semain, who is also conducting this opera Three Sisters, because we will speak about the dispositif that is very, very special. We have two orchestras in the work. And I went to Hungary with Alphonse Semain, who was the core repetitor for this opera. And it was fantastic because I was a bit nervous because I was wondering to change a lot of things in his opera. First, I was planning to amplify everything in the opera, to amplify each voice, to amplify each instrument, because Le Balcon is a musical, and all the vocality is the vocality of the musical. So I was planning to do that. I was planning, because there was a lot of didascalies about sound, things happening in the background, outside, like we hear the war outside, and I was planning to add a lot of effects, sound effects in the work, and it was not written by him. And the most of all, the main role was composed to be sung by a female voice, a contralto voice. But I was wondering to do it with a contratenor, because it was the role of Madame Irma. It's a very special role also. So I arrived with all the things, and he was so happy about all these ideas. And the first thing I learned with him about his music is how composing for him and rehearsing for him and producing, preparing an opera for him was linked to the idea of improvisation. And very immediately he told me, you know, when I compose, I write on a paper, but for me it's exactly as if I was improvising while writing, even like if it was with an instrument, like improvising the things. But I do that, and I improvise, writing, improvising, and then comes the structure, and then comes the organization, the more conceptual harmonic ideas, analytic ideas. But first, I improvise, and yeah.
Genau. Ich hatte das erste Mal 2013 mit Ötvös Kontakt, und zwar war ich da als Dirigent in einer Inszenierung involviert, Le Balcon in Paris. Und da trat ich dann mit Ötvös in Kontakt, habe ihm vorgeschlagen, ich könnte ihn doch bei ihm zu Hause in Ungarn besuchen, um ihm meine Ideen zu präsentieren und ihm zu sagen, was ich denn so vorhabe. Und ich wurde dann auch begleitet von Alphonse Semain, damals Co-Repetitor, und der ja auch in Teil dieser Inszenierung ist, mit einem sehr interessanten Setup, wie man weiß, also mit zwei Orchestern. War bei diesen Gesprächen oder im Vorfeld dieser Gespräche eigentlich sehr nervös, wollte dann sehr viele Dinge auch ändern, oder hatte jedenfalls diverse Ideen, wie man das denn machen kann. Balkon ist ein Stück, das sehr auf das Stimmliche abzielt, das man irgendwie auch als Musical bezeichnen könnte. Es passiert da auch sehr viel im Hintergrund, und ich wollte da auch gewisse Klang-Soundeffekte hinzufügen, um das Ganze sozusagen anzureichern. Und vor allem gibt es da einen Aspekt, den ich hervorheben möchte, nämlich dass die weibliche Protagonistin eine Altstimme ist, und ich hatte aber die Idee, diese Altstimme durch einen Countertenor singen zu lassen. Traf dann Ötvös, und er war sehr glücklich und hatte großes Interesse an den Ideen, die ich so vorbrachte, und da hatte ich vor allem auch etwas für mich sehr Wichtiges gelernt, nämlich dass er der Meinung ist, dass das Komponieren, auch das Proben, das Vorbereiten auf, der Akt des Vorbereitens auf eine Opernaufführung, dass das sehr viel mit Improvisieren zu tun hat. Er hat gemeint, ja, also wenn er etwas zu Papier bringt, dann ist das vor allem einmal ein Akt des Improvisierens, so wie man auch mit Hilfe von Instrumenten improvisiert, und daraus, aus dieser Improvisation, ergibt sich dann erst die Struktur, die Organisation und das Konzept der Harmonien.
Ich würde jetzt ganz gern auf die Oper hier zu sprechen zu kommen, auf die drei Schwestern. Sie haben jetzt auch vorher schon Countertenor erwähnt. Es ist, die drei Schwestern sind rein mit Männerstimmen besetzt, und auch die weiblichen Figuren werden durch Countertenöre dargestellt. Wie sehen Sie das musikalisch? Welche Effekte entstehen dadurch eigentlich, dass es keine Frauenstimmen gibt, oder besser gesagt, dass es Countertenöre gibt?
Yeah, so the main aspect, one of the three characteristics of this opera is all the roles are sung by men, and we have especially the three sisters and Natasha, who are sung by contratenors. It was inspired for Peter by the Kabuki theater in Japan, where the mask theater, where all the roles are incarnated by the men. And I should say it's a really fantastic idea, because also for him, he has this will to see in this story all the men suffering. All the men suffering together, and even if there is so much male voices, each voice is very characteristic. So you cannot confound one character with another one, because each character is musically so different. And I have something also to say, because he wrote the work in 1997, and at that moment, because you need four contratenors for this work, who is a contemporary language work, and it was not so easy in 1997 to find four contratenors for such a work. And the contratenors of that period were really like pioneers, the one singing this kind of music. They were pioneers of for that. And today, it's totally different. The contratenors we have in this production are so... It's so easy. It's never easy, but it's really easier for them to sing this music. And we can see what we saw so much in the music history: a composer writing for a kind of musicians who are not existing yet. And I'm so proud and so touched to see I think if Peter heard that today, he would be so impressed about the way he opened writing for these voices, because today it's totally different. So.
Genau. Danke für diese interessante Frage. Es stimmt, die Stimmen sind sozusagen, also sind männliche Interpreten, aber vor allem Countertenöre, und in Wirklichkeit sind sie auch vier, also die drei Schwestern plus Natascha. Ich glaube, dass Peter Ötvös sich da inspirieren ließ von traditionellem japanischen Theater, wo die Schauspieler mit Masken auftreten. Und ich meine auch, dass er da wirklich eine ganz, ganz tolle Idee hatte. Er wollte aufzeigen, beziehungsweise eine Geschichte erzählen, in der Männer zwar sehr viel Leid erfahren, in der aber jede Stimme auch ganz bestimmte Charakteristika aufweist, sodass man die einzelnen Charaktere auch nicht miteinander vermischen kann oder verwechseln kann. Man muss auch wissen, dass Ötvös diese Oper im Jahr 1979 schrieb, Entschuldigung, 97 schrieb, und dass er vier Countertenöre vorsah. Damals, im Jahr 97, war das nicht leicht, diese Countertenöre zu finden. Das heißt, die Countertenöre, die es damals gab, die kann man durchaus als Pioniere bezeichnen. Heute ist es natürlich eine andere Sache. Es ist zwar nach wie vor nicht leicht, aber leichter, vier Interpreten, vier Countertenöre zu finden. Und ich würde auch festhalten, dass ihm hier etwas gelang, was manchmal Komponisten, die man durchaus als Pioniere bezeichnen kann, gelingt, nämlich dass sie etwas zu Papier bringen, dass sie ein Werk verfassen, das es so in dieser Form zum Zeitpunkt des Komponierens noch nicht gibt. Und ich glaube, dass Peter Ötvös, wenn er das heute hörte und wenn er das sähe, diese Aufführung, dass ihn das sehr beeindrucken würde.
Ich denke, auch das Publikum wird beeindruckt sein. Jewgeni Titow, jetzt haben wir gehört, es gibt diese vielen Countertenöre. In der Geschichte an sich passiert da jetzt nicht so sehr viel, aber um welche Themen geht es hier eigentlich?
Naja, der Hauptthema, ich glaube, nicht nur in diesem Werk, aber so generell, warum das Leben so ist, wie das Leben ist. Warum Leben ist so schwer? Warum müssen wir so viel leiden? Und wozu das Ganze? Und natürlich, diese Fragen kann man nicht beantworten innerhalb von meiner Inszenierung. Ich glaube, auch nicht innerhalb von 20.000 Millionen Inszenierungen, weil es sind so ewige Fragen. Man beschäftigt sich damit, man spürt diesen Schmerz. Ich finde, das Werk ist sehr, sehr geladen vom Schmerz, auch vom Peter Ödwisch persönlichen Schmerz. Man merkt es auch im Klang. Und das zu verstehen, so, ob das Sinn macht oder wie geht man durch das Leben und wie geht man damit um, dass man die Träume aufgeben muss? Wie geht man damit um, dann, dass man verlieren muss, das Leben gegenüber? Wie geht man damit um, dass man sagt, naja, hätte ich mir das anders vorgestellt, aber jetzt bin ich halt da, wo ich bin. Und das ist hart und trifft jeden. Und das Einzige, was helfen kann, ist die Hoffnung, die man versucht nicht aufzugeben oder jeden Tag aufgibt. Das habe ich auch gestern rausgefunden, dass man, die Hoffnung ist nicht sowas, dass man so, man einmal aufgibt und sagt, man hat nur aufgegeben, am nächsten Tag ist die wieder da und immer das gleiche Thema und man sagt, wie oft hat man das gleiche Hoffnung schon aufgegeben. Und das ist so ein Kreis, wo die Menschen ausgeliefert sind dem Leben gegenüber. Und das Leben ist wie ein Bulldozer, ein Traktor fährt drüber und du kannst nichts dagegen tun, außer vielleicht zu sich selber sagen, das ist aber nicht umsonst. Wir müssen trotzdem weitermachen. Und das ist, glaube ich, die Welt vom... Das ist die Welt und das ist die Welt vom Opa.
Jetzt haben Sie den Klang auch erwähnt von der Musik von Peter Ödwisch und Sie inszenieren eben, wie gesagt, viele Opern. Was muss denn die Musik eines Werks für Sie auch haben? So, oder wenn Konkretes hier von Ödwisch, dass Sie sich so lange damit auseinandersetzen und was fasziniert Sie daran, konkret an den drei Schwestern, an der Musik?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil man kann das nicht alles verfassen, was das mit einem macht oder was das auslöst. Ich bilde mir ein, ich bleibe musiktreu oder ich versuche mich da so reinzugeben, das zu empfinden, mich dann dem Werk zu öffnen und etwas mit mir machen lassen. Und das ist, was mit mir machen lassen, versuche ich das dann auf die Bühne umzusetzen oder transportieren und sagen, schau mal, wenn ich das höre oder aufnehme, passiert sowas, entsteht sowas. Und ich glaube, das ist so ganz banal, aber das ist so mit Künstlern so, wenn einer Sonnenuntergang sieht, dann entsteht sowas wie bei Van Gogh und andere sieht Sonnenuntergang und entsteht was anderes. Oder Modigliani, wir kennen alle menschliche Gesichter, aber wenn man sagt, wenn der das anguckt, dann entsteht sowas. Und ich glaube, das ist die Auseinandersetzung. Man kann da nicht irgendwie das Spezifische zu beschreiben, weil es ist irgendeine andere Zone, es ist irgendwie im Unterbewusstsein und dann entstehen die Bilder. Oder bei drei Schwestern war es sehr, sehr spannend. Es ist nicht immer so bei mir. Zum Beispiel, es gibt eine Oper, an der ich jetzt arbeite und ich konnte ein Jahr, ich wusste schon irgendwie, worum es geht und die Sujet und das, aber ich konnte da gar nicht reinkommen seit einem Jahr. Ich dachte so, was mache ich, wie sieht das, was ist da drinnen, wie ist das? Und bei drei Schwestern war das so tatsächlich so eineinhalb Stunden. Ich war so, ich weiß, ich habe es alles gesehen, ich habe die gesehen, wie sie gehen, was sie machen und so. Und es nicht bedeutet gar nicht, dass es gut oder schlecht ist. Es ist nur, manchmal ist es toll, sowas zu erleben. Und manchmal muss man, weiß ich nicht, schleifen, bis dann, weiß ich nicht, eine Oberfläche entsteht. Und vielleicht zu dieser Frage, was macht, weiß ich nicht. Es ist halt so ein großes Bild entstanden. Ich habe es gesehen, Ich habe eben mich auf diese Zerstörung und Schmerz und Ende und wie heißt das, Disappointment, Enttäuschung konzentriert, und dann ist entstanden, was entstanden, weiß ich nicht.
Sehr schön, das heißt, Sie haben sofort einen Zugang auch zur Musik gefunden. Maxime Pascal, etwas sprechen wir weiter über die Musik. Sie haben es schon erwähnt, es gibt einen zweiten Dirigenten, Alphonse Semain. Sie selbst stehen im Orchestergraben und haben ein Kammerensemble, und es gibt auch noch ein großbesetztes Orchester, beides besetzt von Musikerinnen des Klangforum Wien Orchestra. Was entsteht denn da für ein Effekt, oder was ist da die Intention des Komponisten gewesen, das aufzuteilen, und das, dem Kammerensemble, auch den einzelnen Musikern und Musikerinnen kommen ja auch noch eigene Funktionen zu in Bezug auf die Figuren?
So, there is two orchestras, one ensemble in the pit, and one orchestra who is written to be somewhere. It's not very precise by Peter, somewhere. And Peter told me that when he started to compose the Three Sisters, he wrote the first 15-20 minutes of the work, and first he composed only for the ensemble. It was planned only ensemble and singers. There was not yet the orchestra planned, and he composed 15 or 20 minutes, and he realized that something was missing, and from that he decided to add this orchestra that should be, as he told me, as a soundtrack when you go to the cinema. So to have, to hear, like the different levels of acoustic perceptions. So you hear you are in the audience, you hear the orchestra in the pit, you hear the singers on stage, and there is like a sound landscape, like a scenographic landscape, also like if it was an electronic landscape, you hear additional music, atmospheric music all around you, somewhere else, and it's played by an orchestra that is not in the hall, that is in the other hall. For this production, the orchestra will be in the roof of the Felsenreitschule, so there is two conductors. And everything is synchronized in between the two orchestras. And there is, of course, echoes of music happening in the ensemble, and by echoes by the orchestra. But the orchestra, this landscape, has also his own function sometimes, especially for what Peter called the foyer music. Because at a point there is a fire, and an incendie, fire, and the soldiers with extinguished the fire, and there is this fire music, and as we repeat the same story three times, from each time a different point of view, this fire music will come back many times. And it will be always played by this landscape, this orchestral electronic landscape.
Ja, genau. Es gibt da zwei Orchester. Also einerseits gibt es das Orchester im Graben, und dann eben auch das oben befindliche, über das ich dann noch sprechen werde. Ötvös hat Folgendes gemeint: Er begann mit dem Komponieren der drei Schwestern und komponierte zuerst mal nur die ersten 15 oder 20 Minuten für das Ensemble und für die Sängerinnen und Sänger. Und ohne Orchester. Und dann hatte er irgendwie das Gefühl, dass etwas fehlt. Dann hat er eine wichtige Entscheidung getroffen, dann hat er das eigentliche Orchester oder ein Orchester, ein weiteres Orchester hinzugefügt. Und das sorgt dann für einen gewissen Soundtrack, so wie eine Filmmusik, ja, also wo dann unterschiedliche Ebenen der akustischen Wahrnehmung dazukommen. Also es gibt eben das Orchester im Graben und dann das Orchester, das quasi unter dem Dach der Felsenreitschule platziert wurde, und dann die Sängerinnen und Sänger. Und dieses zweite Orchester, das sorgt dann so für atmosphärische Klänge, für so einen Klangteppich, für eine Klanglandschaft. Zwei Dirigenten, die das Ganze dann eben auch leiten, und alles ist auch wirklich synchronisiert. Also es läuft sozusagen sehr synchron ab. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Echo-Effekte, die daraus entstehen. Und diese Klanglandschaft, dieser Klangteppich des zweiten Orchesters, da gibt es schon eine eigene Funktion, die dieses Orchester erfüllt, und zwar die Funktion der, und das hat Ötvös auch so bezeichnet, die Funktion der Feuermusik. Also es bricht ein Brand aus und die Soldaten sind dabei, das Feuer zu löschen. Die Geschichte wird ja dreimal wiederholt, und daher kommt es dann auch öfters zu dieser Feuermusik, die, wie gesagt, eine wichtige Funktion dieser Klanglandschaft ist.
Jetzt haben wir schon gehört, es gibt eben quasi Klang, der aus dem Orchestergraben kommt, und Klang, der von oben kommt. Als verbindendes Element wird auch das Akkordeon fungieren. Das heißt, es wird ein großer Wahrnehmungsraum, Klangraum aufgemacht. Jewgeni Titow, wie sieht denn die Welt aus, die Sie darin erschaffen, in diesem Klangraum, und gibt es da auch Bezüge zur Realität?
Ja, ich versuche, natürlich kann man jedes, man kann alles machen, jedes Werk kann man anders machen und mit oder ohne Bezug auf irgendwas. Das kann auch für sich stehen. Und wir kennen Inszenierungen vom Tschechow, die sehr konzentrieren sich auf dieses Bürgerliche, das Leben in Provinz, auf die Schönheit, auf wie das ist, auf die Terrasse zu sitzen, Tee zu trinken, wie unterhalten sich die Menschen, was machen die. Und das ist alles, hat so in dieses Verlauf, was Leben vielleicht hat in Provinz, so irgendwie so getaktet mit Höhen und Tiefen. Aber wir befinden uns gerade alle, also nicht gerade, wir befinden uns immer alle in einem Kontext, und ich finde, das ist sehr wichtig auch für mich, aus verschiedenen Gründen, diesen Kontext nicht zu ignorieren. Und deswegen versuche ich auch zu zeigen, was bedeutet der menschliche Schmerz, Zerstörung, warum Menschen sind so zueinander, wie sie sind. Im Kleinen, wenn einer sagt, ich werde nicht ertragen, dass du glücklich bist. Ich kann dich nicht einzeln sehen, wenn du zum Beispiel Irina liebst und du mit dir glücklich bist. Das wird es nicht. Ich werde keine glücklichen Rivalen haben. Und natürlich, das ist der Grund oder Ursprung, warum Menschen manchmal so brutal zueinander sind, so grausam, so gnadenlos, so vernichtend. Und ich fand es einfach interessant zu denken, wo wir gerade sind, wo ich gerade bin, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, Welt gegenüber. Die Sachen so wie Riesenbrand nicht zu ignorieren oder nachzudenken, was bedeutet, wenn am Ende ein Befehl kommt und die Russen müssen nach Polen gehen. Und überhaupt zu denken, was bedeutet die russischen Soldaten in einem Garnison und so. Das hat, natürlich kann man alles so machen wie Iolanta, sagen so, ich sehe nur Rosengarten, das existiert alles nicht. Aber das existiert, und ich finde es sehr, sehr wichtig. Und zwar nicht so darauf zu drücken oder plakativ zu werden oder irgendwie Agitprop-Theater oder irgendwie ich möchte hier unbedingt irgendwie politisch oder unpolitisch sein. Es ist einfach menschliche Existenzen, es ist unser Gefühle, und das ist alles auch im Stück. Und ohne das jetzt zu verraten, versuche ich so ein existenzielles Bild, eine Welt zu finden, das Leben betrachten als eine Reise, nachdenken, ob das einen Ausweg gibt, was bedeutet zu sagen, nach Moskau, wir müssen nach Moskau gehen, ob das möglich ist, was möglich ist und was das mit deinem macht und genau, das, was ich.
Vielen Dank. Noch eine letzte Frage an Maxime Pascal, bevor wir auch die Möglichkeit geben, dass Fragen gestellt werden. Maxime, in der Musik selbst findet sich ja auch sehr, sehr viel von der Geschichte. Man kann auch die drei Schwestern hören. Also ich möchte jetzt nicht auf eine musikwissenschaftliche Analyse hin, aber was kann denn das Publikum hören von der Geschichte, von den Figuren? Was findet sich da in der Musik wieder? Zum Beispiel Stichwort Streichtrio, die drei Schwestern.
So we talked about the many aspects of this work. There is so much aspects that when all together are realized for the audience, it creates such an experience, sensorial, physical, psychological experience for the audience. And also, I should say for the singers, not only for the audience, for the singers, and also for the instrument players. For an example, there is something we didn't say, but in this ensemble in the pit, there is the accordion, and there is 18 musicians, and Peter chose one instrument to incarnate one character. For an example, Olga is the flute in the pit. So it means that during all the opera, the flute will be linked to Olga. So will be linked. The flute player will be linked musically to all the emotions, to all the story of this character. Same for the oboe, who is Irina, and each instrument is a character. And there is a way I never saw in another opera to have a psychologic composition for the instruments. And so at the end you have these singers carrying this three times story on different point of views with this memories of memories, as told Evgeny, and we have there's two orchestras, we have there's male voices, and it's something totally unique, totally new, and for the audience it's something you will experience for the first time. I mean, we never saw something before like that. We never heard something before like that. That's why it's the first opera by Peter Edvard, but it's also the most successful, because it's so new. It's a totally new experience for the musicians and the audience.
Schwestern mit sehr, sehr unterschiedlichen Aspekten assoziiert werden können. Und diese Vielgestaltigkeit der Oper führt auch dazu, dass wir Sinneserfahrungen erleben, physische Erfahrungen, psychologische Erfahrungen als Publikum, aber ich würde sagen auch für die Musikerinnen und Musiker und die Sängerinnen und Sänger. Das Ensemble im Graben, im Orchestergraben, ja, das Akkordeon wurde bereits erwähnt und das sind insgesamt 18 Musikerinnen und Musiker, die dort spielen. Ötvös hat dann eine Entscheidung getroffen. Er hat für jede Figur auf der Bühne ein Instrument ausgewählt. Also für jede Figur ist oder jeder Figur ist ein Instrument zugeteilt. Bei Olga ist das zum Beispiel die Flöte. Das bedeutet, dass der Flötist dann eben auch eintauchen kann in die Gefühle der Figur. Was Irina betrifft, ist das ihr zugewiesene Instrument die Oboe. Und insofern könnte man sagen oder könnte man argumentieren, dass die drei Schwestern auch etwas ganz Einzigartiges darstellt. Es ist eine psychologische Komposition für Instrumente, wenn man so möchte. Ich habe schon gesagt, dass die Geschichte dreimal wiederholt wird, also aus unterschiedlichen Perspektiven, so wie die Erinnerung der Erinnerung. Evgenie hat ja darauf bereits Bezug genommen. Und das bewirkt eben diesen Klangteppich mit männlichen Stimmen, mit weiblichen Stimmen. Und ich glaube, wie gesagt, dass das Endprodukt etwas ganz Einzigartiges ist, etwas ganz Neues, etwas, was man zum ersten Mal als Zuschauer zum ersten Mal erlebt. Und Ötvös hat diese Oper verfasst, also das war seine erste Oper, war aber eben aufgrund dieser Einzigartigkeit auch seine erfolgreichste.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon einiges gehört über diese neue Produktion bei den Salzburger Festspielen. Wer hat denn Fragen? Ja, da hinten Florian Oberhummer von den Salzburger Nachrichten.
Sorry, ich kann mich auch natürlich ein bisschen gern vorbewegen. Danke sehr. Eine Frage an Maxim Pascal. Sie dirigieren ja im Festspielsommer heuer nicht nur diese Opernproduktion, sondern auch den prestigeträchtigen ersten Abend des Schwerpunkts für Pierre Boulez. Wenn man sich diese beiden sozusagen Dimensionen anzieht, dieses Nono-Stockhausen-Boulez-Programm und die Ötvös-Oper, wie würden Sie sozusagen diesen Komponisten einordnen, gerade als Kenner dieser auch der wirklich radikalen Avantgarde der 50er und 60er Jahre? Was macht seinen Erfolg aus? Ist er praktisch nicht nur auf Drei Schwestern, sondern auch auf Goldener Drache, Angels in America, andere Opern werden ganz, ganz viel gespielt. Was macht sozusagen die Zugänglichkeit dieses Komponisten aus?
It's a very deep question, and first of all, I would just say that if this year we are celebrating Peter Ötvös, we are celebrating Pierre Boulez also, so it's really a lot of emotion for me. It's very touching, and I have no words to describe what is it to play these musicians this year for me. It's really personally very moving. And so this question about the Ötvös success, it's a very funny thing for me, because Ötvös wrote this opera in 1997, and before he knew so well Pierre Boulez, he knew so well Stockhausen, he was the assistant of Stockhausen for the operas, for everything. He worked a lot with Pierre Boulez, he conducted the Boulez music, he composed. So he was very, very linked to, as you said, this avant-garde, especially from Boulez and Stockhausen. He was very close to them. But his music, he's so different, and he takes the contre-pied en français, like the counterpoint. It's really like he switched this music, and like I found the Peter's music so far from Boulez and Stockhausen, so far, and also his. That, you know, when we spoke about Three Sisters, the topic, the subject, is so dramatic, is so sad, but when he speaks about that, he's so smiling, and Natasha is like that, and I use the saxophone because she's violent, she's brutal, and I use the cowbells because she's silly as a cow, and he's laughing so much about speaking about that, and when I worked on Sleepless with him in Berlin, also it was the same. It was so tragic, and he was so laughing about all the aspects. For him, music is joy. Theater is joy, and he cannot he cannot refrain the joy he has composing music, performing music, listening to music, and so we find that he's in music, in his music, in his composition, and that's why maybe it's so successful.
Genau, also danke für diese sehr, sehr interessante Frage. Ja, es stimmt. Also ich habe dieses Jahr in Salzburg nicht nur mit Ötvös zu tun, sondern eben auch mit Pierre Boulez. Und dass ich da diese beiden Komponisten bespielen kann und ihnen meine Ehre erweisen kann, ist für mich auch emotional etwas sehr Berührendes. Ich glaube, dass man auch das Folgende berücksichtigen sollte. Ja, Ötvös war natürlich ein sehr erfolgreicher Komponist und es wurde bereits erwähnt, dass er diese Oper im Jahr 1997 schrieb. Davor war er allerdings bereits in engem Kontakt gewesen mit Boulez und auch mit Stockhausen, dessen Assistent er war. Das heißt, er kannte die, er hatte enge Verbindungen zu beiden. Trotzdem muss ich sagen, dass seine Musik als etwas ganz anderes zu betrachten ist. Sie unterscheidet sich wirklich fundamental von der Musik von Pierre Boulez und von Stockhausen. Die drei Schwestern, das ist ja eine tragische, dramatische, traurige Geschichte. Und trotzdem geht Ötvös diesen Stoff auch mit großer Freude an, ja, und mit einem Lachen auf seinem Gesicht und sagt, ja, ich werde das Saxophon Natascha zuteilen, weil sie doch auch eine gewisse Brutalität ausstrahlt, und dann die Kuhglocken, weil sie ist wie eine Kuh und so weiter. Und das Gleiche passierte mir auch im Zusammenhang mit Sleepless, auch einer sehr tragischen Geschichte, und trotzdem erlebte man bei Ötvös auch immer diese Freude, diesen Enthusiasmus. Für ihn bedeutet Musik, bedeutet das Theater, das Theatrale immer auch sehr viel Freude, und das macht auch dieses Werk so einzigartig.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, eine noch.
Wenn sonst keiner fragt, dann darf ich noch mal kurz an Herrn Pascal nachfragen. Die Frage stellt man natürlich als Salzburger Journalist öfters nach der Bedeutung der Salzburger Festspiele für ein gewisses Werk oder ein gewisses Repertoire. Bei Ihnen ist es natürlich sehr interessant, weil ja das 20. Jahrhundert oder vor allem das späte 20. Jahrhundert nicht überall mit der gleichen, gleichen Präsenz natürlich bedacht wird. Was bedeutet das gerade für Sie als Künstler, der in diesem Repertoire vorrangig tätig ist, dass man in Salzburg gleichzeitig Boulez, Schostakowitsch, Ötvös hören kann? Wir hatten gestern gerade einen Abend mit Ust-Wolskaja. Worin liegt für Sie als doch maßgeblichen Vertreter einer jüngeren Dirigentengeneration, die sich mit dem 20. Jahrhundert auseinandersetzt, die Bedeutung dieses Festivals?
I should say, you know, when I won this competition in 2014, from there I was invited quasi each year here, and I mean I was so impressed to discover how the Festspiele and the audience here is like a family, and they love to see again the artists, the people, and so I felt during all these years so lucky, and it came a bit more recently that they asked me to conduct more the modern repertoire finally, and it's I it's difficult for me to answer, because it's maybe one of the most important thing in my life to perform these composers, to perform this music, and to do it here in such a place where I have such a an experience during this in the last 10 years. I mean, I feel so lucky. I feel so grateful. I think I don't realize actually what it means. And I feel so lucky to meet each year so important artists. So I'm just thankful and Yeah, it's I don't know what to say. it's too much. It's too much for me. I don't know.
Ja, ich bin überwältigt. Also nachdem ich den Wettbewerb 2014 gewonnen habe, wurde ich ja jedes Jahr eingeladen, auch irgendwie mitzuwirken und meinen Beitrag zu leisten. Was soll ich sagen? Die Festspiele, das ist schon etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt und wie das Publikum da mitgeht und wie dann gewissermaßen auch so ein Familiengefühl, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen dem Publikum und den Künstlerinnen und Künstlern entsteht. Also ich fühle mich unglaublich glücklich, dass ich in der Lage bin, das alles zu erleben. Und in letzter Zeit wurde ich eben auch gebeten, endlich auch das moderne Repertoire auf die Bühne zu bringen. Und ich würde überhaupt sagen, dass das einer der künstlerisch wertvollsten Augenblicke meines Lebens war, nämlich dass ich hier in Salzburg, in dieser Umgebung, die Musik dieser unterschiedlichen Komponisten, die Sie erwähnt haben, aufführen kann. Es hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre sehr viel entwickelt. Ich fühle mich, wie gesagt, wirklich, wirklich glücklich, habe das noch gar nicht realisiert und bin auch vor allem von großer Dankbarkeit erfüllt.
Ja, vielen herzlichen Dank für dieses interessante und wirklich inhaltlich sehr, sehr tiefgehende Gespräch. Jewgeni Titow, der Regisseur der 3 Schwestern, Maxim Pascal, der musikalische Leiter von dieser Oper von Peter Oetwesch und unserem lang bewährten Dolmetscher Alexander Schigo. Die Premiere der 3 Schwestern in der Felsenreitschule ist am 8. August. Es folgen 3 weitere Vorstellungen bis zum 24. August. Und auch Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Tag.